Die Chancen und Herausforderungen der künstlichen Intelligenz. So lautete der Titel der Keynote von Dr. Ines Schönlein und Alpa Aslan auf dem 15. DATEV DigiCamp. Eine Frage, die kaum zukunftsrelevanter sein könnte. Für die DATEV, für ihre Mitarbeitenden, für ihre Kunden und genossenschaftlichen Mitglieder der steuerberatenden Branche und für uns alle als Gesellschaft. In dieser Episode hört ihr Teile aus der Keynote, vor allem aber ergänzende Hintergrundinformationen im Gespräch mit den beiden ReferentInnen sowie Stimmen von Teilnehmenden des hybriden DigiCamp. Die komplette Keynote findet ihr ebenfalls zum Nachhören, nutzt dafür einfach den entsprechenden Link in den Shownotes. Also, KI, Segen oder Fluch?
Beides tatsächlich, kann beides sein, kann in beide Richtungen sehr gut gehen, aber auf jeden Fall auch sehr viele neue Chancen dadurch.
Hast du mal eine Negativbegegnung, Erfahrung gemacht mit KI?
In meinem Alltag eigentlich noch nicht bis jetzt, nee.
Ihr? Ja, also ich bin tatsächlich auf dieser Künstlerseite und finde die ganzen Sachen, die jetzt teilweise mit AI-Art geschehen, nicht so ganz positiv, weil ich finde, das verdrängt sehr viele Künstler vom Markt, auch sehr viele kleine Künstler, vor allem ohne Einverständnis der Künstler, um diese AI-Maschinen zu trainieren. Das ist einfach der falsche Rangehensweg.
Was habt ihr so für einen Hintergrund? Seid ihr bei der DATEV?
Ja, wir sind Werkstudenten im Recherchedienst.
Was studiert ihr?
Jura.
Auch Jura, ja.
Jura ist ja auch so ein Feld, wo manche sagen, das ist so schön regelbasiert. Macht ihr euch da Gedanken drum, dass eine Maschine macht, was eigentlich vorher ein Mensch gemacht hat?
Also ich glaube, so Vordrucke könnte es schon wirklich sein, aber es ist einfach so ein, du kannst ja, es gibt so viele Einzelfälle, dass man das gar nicht richtig vorprogrammieren kann, sage ich mal. Deswegen würde ich schon denken, dass da immer ein Mensch dahinter stehen muss, der sich da umfassend auskennt. Aber es würde natürlich in gewisser Hinsicht ein bisschen was erleichtern, vielleicht wenn es einem Urteile zusammenschreibt oder ähnliches. Aber ich gehe schon davon aus, dass man eigentlich immer jemanden dahinter braucht.
Also es wird interessant. Ja. Ich bin sehr gespannt, was uns heute alles erwartet.
Aus welchem Bereich kommt ihr?
Aus der O41, User Experience, Touchpoint Design.
Okay. Habt ihr schon mal mit KI zu tun gehabt, selbst?
Schon, aber dann, also mit ChatGPT beispielsweise, Dinge gesucht oder auch zum Beispiel letztens Experiment gestartet und mal Urlaub geplant, mal komplett von ChatGPT mal mich inspirieren lassen, was Urlaub angeht. Ich wusste ja schon, wo es hingehen soll, schon in Italien, aber ich habe mir mal sagen lassen, welche Hotels gut sind anhand meiner Kriterien, die ich wollte, ohne dass ich dann selber durch Booking die ganze Zeit scroll, habe ich gesagt, ich will das, nenn mir mal 5 Vorschläge. Und das war auch echt gut. Und im Edeka bei mir, da ist jetzt auch so ein Roboter, der da rumfährt. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, was er macht. Ich glaube, das ist noch in der Probe, im Probedurchlauf. Aber ich glaube, der macht auch irgendwas Wildes, KI-mäßiges.
Und in der Keynote, da reden ja heute auch sozusagen 2 Leute aus 2 völlig unterschiedlichen Bereichen. Wie ist das hier organisiert?
Das ist eine gute Frage. In meinem Verständnis kümmert sich irgendwie jeder Bereich so für sich, weil ja jeder Bereich andere Anforderungen und Themen hat. Aber ich glaube, und das ist ganz gut, dass sich ein Bereich so übergreifend trotzdem darum kümmert, was sind so Tools, was kann man machen. Also mein Verständnis, gibt es einen Bereich, der schon das Thema KI, AI so in der Obhut hat und man sich daran ergötzen kann, hoffe ich zumindest.
Und wie stehst du denn gegenüber dem Thema KI so?
Dadurch, dass ich mich selber auch mit Innovationen beschäftige, finde ich das ein absolut wichtiges Thema. Und was gerade vor allem zu beobachten ist, dass es immer mehr ein normales Werkzeug für uns wird. Also es ist kein Hexenwerk mehr oder ähnliches, sondern DATEV muss es akzeptieren als normales Werkzeug, als normales Entwicklungswerkzeug. Und da brauchen wir entsprechend auch Ressourcen und Expertise.
Danke an Sandra, Shannon, Maria und Christopher. Es ist kurz vor 9.30 Uhr, gleich beginnt die Keynote und die 3 Protagonistinnen stehen bereits etwas abseits der Bühne. Die Moderatorin Caro Mehnert und die beiden ReferentInnen Dr. Ines Schönlein und Alpa Aslan von der DATEV. Ihr macht das ja heute im Tech-Team, dann noch moderiert von der Caro. Was würdet ihr den Leuten gerne rüberbringen, mitgeben?
Ich würde sagen, beschäftigt euch mit dem Thema, es geht uns alle an. Es wird nicht mehr weggehen, wir können es nicht aussitzen.
Das sehe ich genauso, es ist allgegenwärtig und wenn wir uns anschauen, was da technologisch in welcher Geschwindigkeit passiert, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und jeder DATEV-Mitarbeitende sollte sich damit beschäftigen. Wir tun das sowieso. Und auch für die Mitglieder bieten wir Chancen, dass sie sich damit auseinandersetzen können.
Caro, ist das Thema eine besondere Challenge für dich, KI?
Ich glaube, es ist für uns alle die Zukunftschallenge. Wir werden uns damit auseinandersetzen. Und am besten ist, wir setzen uns damit proaktiv und gemeinsam auseinander, um viel zu lernen. Und ich freue mich heute, moderieren zu dürfen und lernen zu dürfen dabei, weil das hört gerade bei dem Thema nie auf.
Was würdest du denn sagen, ist jetzt aus deiner Sicht die größte Herausforderung von KI?
Eine große Herausforderung ist für mich, dass wir momentan KI noch sehr stark als reines Technologiethema verstehen und die Frage, wie KI Menschlichkeit neu definiert, zu wenig diskutieren und auch noch zu sehr auf die Technologie als solche gucken und die Effekte in die Sozialstrukturen nicht gut reflektieren. Zum Beispiel 40% aller Chatbots sind weiblich benannt und wir fragen selten danach, was das für Auswirkungen auf Rollenvorstellungen in der Gesellschaft hat. Also was passiert, wenn ich davon ausgehe, dass weiblich konnotierte KI mir ohne zu zögern, ohne sich zu beschweren, zu widersprechen oder gerade beschäftigt zu sein, die richtige Antwort liefert. Da sind Fragen, die wir noch tiefer diskutieren sollten aus meiner Sicht und das ist eine der Challenges.
So, soweit so gut. Bevor wir auf unseren Impulsvortrag nochmal zu sprechen kommen, ich habe drei Fragen vorbereitet, die vermutlich nicht nur mich interessieren. Die Frage richtet sich selbstverständlich an unsere vor Ort Teilnehmenden, aber auch an unsere Online-Teilnehmenden. Wir bitten also die Personen einfach mal kurz die Hand zu heben. Und zwar, wer von euch blickt dem Thema künstliche Intelligenz mit Begeisterung entgegen? Okay, das sind einige, wow. Wer blickt dem Thema künstliche Intelligenz etwas sorgenvoll entgegen? Okay, ich oute mich jetzt auch mal, aber es sind definitiv ein paar wenige. Bei wem sind es gemischte Gefühle? Sind auch wieder einige. Dankeschön. Okay, die meisten also mit Begeisterung, nicht schlecht. Mal gucken, ob sich an unseren Gefühlen und Einstellungen etwas ändern wird mit Hilfe des Vortrages. Kommt gerne zu mir auf die Bühne, Albert, Ines und Caro. Die Bühne gehört allein euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Vielen Dank. Guten Morgen. Ich bin sehr positiv überrascht, dass wir so viel Begeisterung im Raum für das Thema KI jetzt schon haben. Ich freue mich, dass ich heute zwei unserer großen KI-Köpfe aus dem Haus mit auf der Bühne habe. Ich bin Caro Mehnert, ich bin Diversity, Equity und Inclusion Lead bei DATEV und People Lead im AI Office und habe Fragen dabei und werde jetzt Ines und Alpa löchern. Aber bevor ich meine Fragen loswerde, an euch erstmal die Bitte: Wer seid ihr?
Hallo, ich bin Ines, ich bin seit 12 Jahren bei DATEV. Ich habe einen mathematischen Hintergrund, habe im Bereich Statistik und Ökonometrie dann promoviert und über diesen Weg bin ich auch zum Thema künstliche Intelligenz, dem Thema des Tages, gekommen.
Guten Morgen auch von mir, ich bin Alper, habe viele Unternehmen beraten, wie sie mehr Kundenorientierung in ihre Entscheidungsprozesse bringen können. Und das mache ich seit 10 Jahren bei der DATEV. Und das ist eben auch die spannende Frage, wie schaffen wir so ein technologisches Thema aus Sicht der Mitglieder und Kunden und deren Mandanten quasi zu sehen.
Jetzt ist KI momentan in aller Munde. Ist das jetzt wirklich etwas, was für uns nachhaltig relevant wird in der Gesellschaft oder ist das einer der Trends, den jetzt ein paar super toll finden, der geht steil durch die Decke und dann geht er wieder weg?
Also der Begriff KI existiert seit 70 Jahren und der kürzlich ausgelöste Hype rund um ChatGPT muss man davon vielleicht ein bisschen differenziert sehen. In den letzten 70 Jahren gab es immer wieder solche Phasen. Es gab einen KI-Winter, wo nichts voranging und dann kam wieder der KI-Frühling. Und jetzt mit dem Auftreten von ChatGPT, was natürlich auch durch die Hardware bedingt war, auf einmal waren Rechenpower möglich, es standen Datenmengen zur Verfügung. Es wurde Unmengen Geld auch in das Thema reingepumpt. Das Geld wurde in Rechenpower-Daten, leider nicht in die Menschen, die es dann gelabelt haben, investiert. Das hat aber diesen Trend nochmal komplett befeuert. Und so sind jetzt viele Menschen erstmals in Berührung gekommen mit dem Thema, die es bislang noch nicht getan hat. Und das ist halt so ein wahrgenommener Hype. So, es ist ein wahrgenommenes, wow, das ist neu, aber neu ist das Thema ganz das eigentlich nicht.
Der Papst ist heute beim G7-Gipfel, um über KI zu reden. Ne? Also, dass das Thema irgendwie angekommen ist im Mainstream oder in der Gesellschaft, kann man eigentlich gar nicht besser ausdrücken. Die drei Säulen, in denen ich versuche, das anzugucken, ist, das eine ist die Technologie, also wie entwickelt sich die Technologie, und was wir sehen, ist halt eine rasende Geschwindigkeit. Dann gibt es zwei weitere Faktoren neben der Technologie, nämlich das eine ist, was macht der Markt oder die Regierungen, wie regulieren sie KI? Und da erleben wir, dass sie KI erlaubt im Moment. Also es ist nicht restriktiv, sondern eigentlich innovationsförderlich, Stand heute zumindest, was vielen Unternehmen die Möglichkeit gibt, da zu forschen. Und das Dritte ist, und da eine Anekdote von früher, quasi meine kleine Tochter hat einmal über den Fernseher gestreichelt, weil sie dachte, so funktioniert ein Fernseher, weil sie das gewohnt war von ihren Tablets. Und wenn ich mir dieses Video von OpenAI anschaue, wo sie zeigen, wie ein Mensch mit ChatGPT Mathematik lernt, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie ich meinen Enkelkindern erklären soll, wie ich studiert habe. Das wird etwas völlig anderes sein. Und ich glaube, diese dritte Säule, der Mensch und die Erwartungshaltungen vom Mensch, das wird sich verändern, weil sie im Alltag KI erleben und das auch von uns erwarten werden.
Das heißt, gerade zukünftig, wenn ich kurz ergänzen darf, zukünftige Skills werden ganz relevant sein im Bereich Interaktion. Mensch mit Computer. Richtig. Denn nur die Kombination liefert ja eigentlich den eigentlichen Mehrwert.
Alper, mit Blick von Generalize auf unsere KundInnen, wie verändern sich denn Arbeitsweisen auch durch den Einsatz von KI? Wir reden viel über Technologie. Mhm. Wir haben schon gehört, der Mensch ist auch wichtig. Wir müssen ja nicht nur lernen und verstehen, sondern uns selber auch verändern. Was kommt da auf uns zu?
Also ich glaube, im Wesentlichen wird die Fragestellung sein, wie viel Kontrolle brauchen wir noch über den Menschen? Weil eben Stand heute zumindest, und da weiß ich nicht, wie es morgen aussieht, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit so rasant ist, nicht hundertprozentige Korrektheit möglich ist. Das ist eines der Probleme der Technologie. Und unsere Mitglieder sind von uns gewohnt, immer 100% korrekt zu sein als DATEV. Und das ist natürlich eine Challenge. Also wie schaffen wir es quasi, den Menschen im Bild zu halten und im Prozess zu halten, weil die Technologie, Stand heute, das kann wie gesagt morgen anders sein, noch nicht diese hundertprozentige Korrektheit haben kann.
Also es ist ein gewisser Paradigmenwechsel, ne? Wir müssen uns verändern von fest verdrahteten Regeln hin zu wahrscheinlichkeitsbasierten Vorgehen. Ne? Das jetzt, wir sind da aber auch auf einem guten Weg. Also das eine Produkt Fraglea ist da auch ein gutes Beispiel, dass wir genau das auch reduzieren. Dadurch, dass wir halt die Quellen angeben, dass wir sagen, okay, ich generiere dir eine Antwort auf deine sehr steuerlich komplexe Frage und sag dir aber gleich noch, wo ich es gefunden habe, in welchem Lexinform-Dokument, kriegt man das ja sehr gut in den Griff. Man darf natürlich dann nicht von der sehr guten DATEV-Lösung, die dann sich auf die Lexinform-Dokumente bezieht, auf ChatGPT schließen, wo man natürlich noch andere Effekte hat, Halluzinationen, Demenz etc., die natürlich unerwünscht sind. Also das, daran arbeiten wir, dass wir genau das reduzieren, um das halt auch so komfortabel wie möglich für unsere Kunden zu machen. Aber es ist eine Veränderung für den Kunden. Und da muss sich jeder auch hier im Raum, im Arbeitsalltag darauf einlassen, es wird sich verändern. Und wenn man sich darauf einlässt, es ein bisschen ausprobiert und es auch nutzt und den Nutzen erkennt, dann kann das auch eine sehr gute Veränderung sein.
Vielleicht dazu, es gab so eine Studie, die gezeigt hat, dass die KI und die Antworten, die sie geben, dafür sorgen, dass natürlich alle ein bisschen ähnlicher werden. Also das Niveau aller wird ein bisschen angehoben und alle werden im Grunde ähnlich. Und das ist etwas, wo man sich, glaube ich, menschlich die Frage stellen muss, was wollen wir eigentlich und wie viel Individualität brauchen wir denn noch und wie viel Kreativität brauchen wir noch?
Vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Vortrags bzw. des Interviews. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Lade das Publikum ein, in die Q&A-Session zu uns zu kommen, jetzt gleich im Anschluss, wenn ihr noch Fragen habt oder Themen diskutieren möchtet rund um das Thema KI. Herzlichen Dank euch beiden.
Danke, Caro.
Vielen Dank ans Publikum und ich gebe zurück an Ihre
Moderation. Danke sehr.
Okay, passt. Okay, kann man warten. Super. Katharina, hallo, hörst du uns? Hallo Katharina.
Hi.
Hey, hi. Ich würde sagen, wir starten. Und ja. Und ich glaube, Alpa möchte super gern dieses Video zeigen.
Dann gehen wir kurz auf Gemini.
Okay. Let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound.
I see a speaker which makes sound.
What is that part of the speaker called?
That is the tweeter. It produces high-frequency sounds.
What can I add here to make this system faster?
Adding a cache between the server and database could improve speed.
What does this remind you of?
Schrödinger's cat.
Ja, geil.
Nice. Thanks, Gemini.
Also, ich habe Gänsehaut. Das passiert immer, wenn ich das Video sehe. Und das andere ist mindestens genauso vom Kaliber her. Und ich weiß gar nicht, ob ihr gesehen habt, wie in dem ersten Video wechselt die Sprecherin, also die mit dem Handy durch den Raum läuft, ja plötzlich auf Google Glass. Und wie reibungslos das funktioniert, das also, finde ich extrem faszinierend. Also völlig natürlich auch. Ne? Man merkt das gar nicht, dass da jetzt eine Kamera plötzlich im Raum ist. Ne? Im Handy war das noch so offensichtlich. Aber es wird so unterschwellig sozusagen. Und auch wenn man sich in Japan das Thema Robotik zum Beispiel anschaut, dass in Seniorenheimen Roboter eingesetzt werden, die alte Menschen trösten sollen, da frage ich mich natürlich, wie weit geht's denn halt? Ne? Und weiß ich nicht, das sind so ganz große Fragestellungen, die auf uns zukommen und glaube ich in vielen Ländern schon normal sind. Gerade in Deutschland, glaube ich, sind wir da relativ restriktiv noch. Wir werden aber unseren Weg finden.
Mich würde interessieren, wie ihr aus dem AI-Office beziehungsweise Gender Dice in Richtung EU-AI-Act blickt. Es gibt ja diese verschiedenen Risikokategorien und alles, was in Richtung Social Scoring, Bewertung und so weiter geht, wird ja relativ streng gehandhabt, beziehungsweise ist voraussichtlich die höchste Risikokategorie. Also dann haben wir als Dativ erstmal die Hürde, EU-Regulatorien zu erfüllen und dann haben wir noch bei Dativ Regulatorien. Meine darüberstehende Frage, wie geht ihr in Generalize AI Office, wie habt ihr das im Blick mit diesen Risikokategorien?
Wer möchte Ihnen das machen?
Ja. Große Frage, sorry.
Genau, also wir sind, also in Generalize gibt es eine Kollegin, die sich mit dem Thema speziell beschäftigt, aber das ist natürlich unsere originäre Governance-Aufgabe. Wir sind derzeit dabei, die Kollegen aus Brüssel, die hier halt nah an der EU-Gesetzgebung drangehen, haben das verfolgt, haben das für uns aufbereitet. Was heißt das eigentlich für uns? Wir sind jetzt dabei, das Ganze den internen Regularien gemeinsam mit der rechtlichen Produktunterstützung gegenüberzustellen. Wichtig ist aber auch, wir denken bei EU-AI-Act immer nur an unsere Produkte, aber es ist ein größerer Teil wird vermutlich auf unsere eingekauften Tools auch entfallen. Und die müssen alle einmal durchgeprüft werden, was zunächst mal eine hohe Anfangsinvestition nach sich zieht, aber auf lange Sicht dann halt genau solche ethischen Fragen regulieren soll. Das heißt, es ist im Prinzip am Anfang war der Anschnallgurt auch ein bisschen unbequem, ne? Aber dann, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann hat man halt die Nutzen, ne? Und dann gehen die Verkehrstoten halt auch runter. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also wir wollen KI machen, aber sicher ohne die ganzen negativen Beigeschmäcker, die es da so gibt. Natürlich kann man sowas denken, wie man analysiert alle Rechnungen, die wir haben und erstellen dann Profile von Unternehmen, die und machen dann so eine Schufa 2, ne, so eine Bonitätsprognose, aber das ist ja nicht mit unserem genossenschaftlichen Gedanken vereinbar und wir gehen nicht davon aus, dass wir in diese hohen Risikokategorien reinkommen.
KI bei Dativ, ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen gucken, wie wir unsere Mitarbeitenden dahin bekommen, dass sie das erkennen können, dass sie diese Kompetenzen haben, dass KI zur Normalität wird, wenn wir Software bauen und dass wir das mitdenken, nicht zwingend, um es einzubauen, aber halt, wenn möglich, Kundenprobleme zu lösen. Ich kann mich immer nur wiederholen, es dreht sich immer wieder darum, Wert schaffen für die, die mit der Software arbeiten und ob das jetzt eine KI ist oder eine regelbasierte Lösung, ist erstmal egal.
Und mein Lieblingssatz ist auch noch, die KI an sich ist nicht böse oder schlecht oder irgendwas, es ist immer nur der Zweck, also wofür setze ich sie ein? Und da können wir auch absolut in die Vorreiterrolle gehen. Als KI bei Dativ, aber auch für den Genossenstaat, Genossen, für die Genossenschaft. Vielleicht mal eine Vergleichszahl. Allein heute, also was heute mit den heutigen Dativ-Programmen möglich ist, wenn du einen klassisch arbeitenden Mandanten betrachtest und wenn du einen digitalen Vorreiter betrachtest. Allein die Buchungssatzerzeugung aus einer Rechnung heraus, also der Kostenrechnungsprozess, ist um Faktor 6 schneller. Also allein durch Digitalisierung, dadurch, dass du die Prozesse digital hast. Und dann wiederum, erst wenn du die digital hast, kann dir eine KI wirklich helfen. Wenn du noch traditionell arbeitest, dann ist es wunderschön, die tolle KI-Lösung. Aber die Hürde ist einfach so groß, weil da 6 Schritte auf einmal genommen werden müssen, dass sich der Nutzen da gar nicht erschließt. Und insofern Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Übrigens auch für uns intern, das wäre auch mein Appell an alle.
Ja, und ich habe vorher durch eure beiden Erzählungen ist mir nochmal bewusster geworden, wir haben ja schon relativ gute Erfahrungen, wie wir uns mit unseren Mitgliedern und deren Mandanten uns mit Digitalisierung schwer tun. Und ja, wenn ich mitbekomme, dass 50% unserer Kunden, jetzt mal grob gesprochen, einer der elementaren Digitalisierungsschritte der Kommunikation zu ihrem Mandanten nicht mitgegangen sind, und ich jetzt von dir verstanden habe, Ines, dass sie damit auch nicht in der Lage sind, den nächsten Schritt mitzugehen, ist die Frage der existenziellen Form. Und wir waren ja immer sehr nett und haben die anderen gelassen. Ich würde als Wegbereiter dieses Berufsstands denen, die die ersten Schritte von Digitalisierung nicht mit, ist zwangshaft ihnen abverlangen, weil wenn wir keine Mandanten mehr haben, die in der Lage sind, von KI zu profitieren, werden andere das Business machen. Und wenn wir keine Mandanten mehr haben, Unternehmen, die konkurrenzfähig sind, werden wir auch keine IT-Dienstleistung verkaufen können. Das heißt, ich halte es für existenziell, den 17.000 Kanzleien, und davon sind 6.000 oder 7.000 immer noch nicht in Unternehmen online, zu sagen, wenn ihr nicht in 12 Monaten dort seid, dann können wir euch nicht mehr vernünftig bedienen. Ja. Und das ist eine völlig andere Haltung, die wir sonst als Genossenschaft ja bislang haben. Und ja, weil wenn wir nicht mehr dafür sorgen können, dass die konkurrenzfähig handeln können, dann wird es schwierig. Sorry.
Ja, wir streiten uns quasi, wer die Antwort hat.
Wer zuerst antwortet.
Also ich will einfach nur eine Sache anmerken. Wenn wir uns Microsoft Copilot anschauen, dann ist der in allen unseren Cloud-Anwendungen. Punkt. Und wenn wir es nicht machen, ist es halt da. Es ist ganz simpel. Wir überlegen uns, ob wir es einbauen oder nicht. Und du öffnest deinen Browser und da ist KI. Und die sagt, soll ich das mal für dich machen? Es ist ganz einfach. Also wenn wir es nicht tun, dann machen es andere.
Ich glaube, niederschwelligen Zugang gewährleisten, das ist so das Thema. Es mag für die traditionell arbeitenden Menschen eine hohe Hürde sein. Vielleicht müssen wir uns darüber stärker Gedanken machen. Wie kann man diese Hürde runterbringen, um halt diesen wesentlichen Enabling-Faktor Digitalisierung voranzubringen? Man kann natürlich auch andere Überlegungen machen in Richtung User Research. Wenn es die Menschen gibt, nachhaltig, die sagen, mir doch egal, was der mir da sagt, ich klicke das alles weg, so wie früher Karl Klammer, den haben wir ja auch immer weggeklickt, bis er dann abgeschafft wurde. Vielleicht gibt es die auch längerfristig noch, die sich damit nicht beschäftigen wollen. Das weiß ich nicht.
Mich würde, ihr seid jetzt zwei Experten und wir reden ja oft über die kurzfristige Perspektive. KI wird nicht den Menschen ersetzen, sondern Menschen, die mit KI arbeiten, ersetzen die, die das nicht tun. Das würde ich sagen, stimmt in 3 bis 5 Jahren Scope. Und das ist jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Was passiert in 10, 15 Jahren? Es gibt einen Harvard-Professor, der auch viel in Richtung Transformer prognostiziert hat, was da möglich ist. Und der sagt, Software in dieser Form wird es gar nicht mehr geben. Es wird eine KI geben, die alle Probleme lösen kann. Beispiel Klartax. Ich lade in ChatGPT Enterprise oder was auch immer meine Lohnsteuerbescheinigung hoch, sage das und das sollst du machen. Und dann erkennt es die KI automatisch, ohne darauf speziell programmiert zu sein. Was bedeuten würde, dass wir in dem Sinne keine Software, wie wir sie aktuell verkaufen, mehr brauchen, sondern brauchen wir eine KI, die quasi diese Anwendungen selber programmieren kann. Dann gibt es andere Leute, die langfristig auch sagen, KI ist nur der Co-Pilot und wird uns unterstützen, es wird ein Tool sein, etc. Bewusst jetzt mal wirklich der langfristige Blick, was ist da euer Bauchgefühl?
Ich habe die Folie aber nur aufgelegt, weil das Video, das ich euch gezeigt habe von OpenAI, das war für mich gestern noch, also undenkbar. Also klar konnte ich denken, aber dass es heute schon da ist, ist für mich. Und die Grafik soll einfach nur veranschaulichen, wie unfassbar langsam von 1998 bis heute die Handschriftenerkennung vorwärts gegangen ist. Und jetzt sagst du, innerhalb von einem Jahr haben die halt Grundschulmathematik halt irgendwie hinbekommen und morgen kriegen die halt eine andere Mathematik hin und irgendwann kriegen sie halt die Mathematik hin, die halt intelligenter ist als der Mensch. Und dann lösen wir auch Probleme, die wir heute noch nicht lösen können, weil wir halt die Technologie und auch die Ressourcen oder die Technologie wahrscheinlich tatsächlich noch nicht dazu hat. Auch eine Folie, die ich könnte es nochmal auflegen, aber dieser ganze Aufstieg von dem ganzen Ding ist ja immer ein Mix aus Ressourcen, also nicht nur Geld, sondern auch technischen Möglichkeiten, dann der Technologie selbst und also so ein, ne, nicht nur die Use Case sozusagen, sondern was ermöglicht Technologie. Und NVIDIA hat einen Supercomputer an OpenAI damals quasi übergeben. Und wäre das nicht passiert, dann hätten wir das alles gar nicht. Also der Supercomputer von NVIDIA ist ja sozusagen entscheidend, dass die technologischen Durchbrüche machen konnten, die sie machen konnten. Und ich meine, demnächst kommt dann ein noch besserer Computer, was weiß ich. Also ich will nur darauf hinaus, ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich weiß es nicht. Ich würde einfach nur appellieren und sagen, alles, was wir uns heute nicht vorstellen können, ist morgen trotzdem möglich. Und wir müssen dann gucken, dass wir das Beste darauf machen.
Danke.
So, und die Schlusswort.
Vielen Dank. Ich moderiere hier noch ganz direkt ab. Herzlichen Dank für alle, die dabei waren. Schön, dass ihr da wart. Danke für die vielen Fragen. Danke fürs auch nur dabei sein. Danke an die Expertinnen und alle wollen jetzt einen Kaffee.
Also DigiCamp ist ja ein Format, das kenne ich schon ganz lange. Bin ja damals bei der Gründung dabei gewesen quasi und Stammgast hier. Und
Also eigentlich ist es ja eine Mitarbeiterveranstaltung, wo wir aber Externe zugelassen haben, also eben auch unsere Mitglieder und deren Mandanten und auch Berater, die kommen können und eben auf das gucken können, was wir hier tun. Und meine Zielsetzung war ein bisschen, sowohl die DATEV-Mitarbeitenden mitzunehmen, als auch quasi die Externen mitzunehmen, zu sagen, hey, wir sind da dran, so gehen wir vor. Das hat Hand und Fuß, ihr könnt einwirken darauf und ihr könnt euch aber auch sicher fühlen, wir nehmen es halt ernst und wir versuchen, das, was möglich ist, zu machen für euch und geben euch die Möglichkeit, Feedback zu geben, zum Beispiel die KI-Werkstatt. Ich glaube, das Ziel habe ich zumindest erreicht. Also ich habe die Botschaften, die ich rüberbringen wollte, rübergebracht. Und klar, ich bin voll bei Ines. Es bleibt natürlich auf einer sehr hohen Flughöhe. Das ist aufgrund der Zeit gar nicht anders machbar gewesen.
Ja, wir haben ja noch die Chance, tatsächlich auch, und das vielleicht nochmal eine aber wirklich ergänzende Perspektive, weil zu Q&A, die ich fand, war inhaltlich auf jeden Fall das, was ich auch so spannend fand. Von daher habe ich da gar nicht so viel Ergänzung, wo wir jetzt nochmal drüber reden, sondern versuche jetzt vielleicht diese beiden Sachen nochmal zu verbinden. Mhm. Wenn man das mal unterstellt, dass das nicht so ein seltenes Phänomen ist, dass die Leute eher skeptisch sind, weil das so ein bisschen Blackbox ist, weil man den einen oder anderen Medienbericht hat, aber Medien ja auch eher Hysterie schüren als alles andere. So, was wäre eure Strategie oder wie geht ihr vor, jeweils auch in euren Bereichen, um erstmal dort wirklich in den Dialog zu kommen oder diese Dinge ja ein Stück weit vielleicht aufzuklären oder von mir aus auch erstmal nur zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, es ist okay, wenn ihr so denkt. Also wie ist dieser Austausch hier im Haus mit den Kunden und möglicherweise auch in die dritte Riege sozusagen, mit denen die Kanzleien konfrontiert sind?
Also das ist ein Thema, wir hatten es ja gerade auch schon angesprochen, ne? Und Christian Kaiser ist Fan von konstanter Überkommunikation und das ist halt auch das Angebot, was wir ans Haus zur Verfügung stellen. Also einfach niederschwellig, unterhalte dich einfach mal, guckst dir einfach mal an, ne? Und um einfach mal die Berührungsängste zu überwinden. Und das wird eine Herausforderung werden, also gehe ich ganz klar davon aus.
Mit Kunden zu sprechen, ist ja irgendwie mein Job, mein Alltag. Ich glaube, manchmal hat man eine falsche Vorstellung davon, wie das dann ganz genau läuft. Und deswegen habe ich aber auch viele Antworten. Also die erste Antwort ist, wir gucken uns erstmal gar nicht die Technologie an, sondern wir schauen einfach gemeinsam mit Kunden, hey, wie arbeitest du denn heute? Was läuft da gut und was läuft da schlecht? Und das ist erstmal der erste Schritt, jetzt mal völlig technologieunabhängig. Und dann passiert ja eigentlich eine Ideation, das ist ja ein Workshop-Format, wo Menschen teilnehmen. Und dort laden wir beispielsweise einzelne Kunden ein. Also die Masse der Kunden wird das noch nicht wahrgenommen haben, weil es wirklich nur einzelne Personen sind, die an solchen Formaten teilnehmen können. Was wir aber auch tun und vielleicht demnächst auch großflächiger tun werden, ist, dass wir auf größeren Kundenveranstaltungen, zum Beispiel vom Außendienst, dort eine Ideation machen mit Kunden gemeinsam, wo aber immer wieder der gleiche Blick sein wird. Wie arbeitest du eigentlich heute? Also ich möchte mit dir gar nicht unbedingt über KI und ihre Möglichkeiten oder ihre Einschränkungen sprechen, sondern vielmehr, was tust du und wo hast du Ineffizienzen? Und was wir dann mit dem AI-Office gemeinsam gemacht haben, ist diese, ich hatte das vorhin zur Bühne angedeutet, zu überlegen, was ist eigentlich die menschliche Fähigkeit, also die Capability, sagt man so schön, was kann eine KI, also was ist die Capability der KI, und zu gucken, das, was der Mensch tut, das kann eine KI auch, beziehungsweise sie kann das unterstützen, die Effizienz steigern und darüber quasi sich an das Thema ranzunähern. Und dann der letzte Schritt ist ja das, was wir tun, über die KI-Werkstatt oder eben auch die Produkte oder andere Formen der Interaktion mit Kunden zur Verfügung zu stellen und zu gucken, hey, wie ist denn das jetzt eigentlich für dich? Ist das jetzt besser? Ist das schlechter? Was macht das mit dir? Und dann, ich nenne das immer Hand aufs Herz Frage, soll DATEV das tun? Oder sagst du lieber, hey, DATEV, lass das weg? Und da ist quasi der Einbezug der Mitglieder und ihrer Einstellung, ihrer Meinung dazu ganz, ganz essentiell in meiner Arbeit.
Dann vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen rein in diese Ideen-Pipeline, in diese Ideation, in diese Dinge, die wirklich passieren. Vielleicht, ihr habt schon auch in der Keynote ja von den Nutzen-Clustern gesprochen und grob. Machen wir es vielleicht mal so handfest. Gibt es ein Use Case, einen Kundenbedarf, ja, etwas, wo ihr sagt, hey, das ist eigentlich, um auch mal zu vermitteln, was drinsteckt und wo ihr auch dran seid, dass es wäre vielleicht, wenn ihr einen nennen könntet, wäre so ein Lieblings-Use-Case oder einer, der klar macht, okay, was ändert sich auch durch KI? Ist es dann nur effizienter oder passiert auch irgendwas darüber hinaus, also aus diesem Portfolio, ob es jetzt schon umgesetzt ist oder vielleicht irgendwann kommt, sei erstmal dahingestellt, irgendwo so aus diesem Feld der Möglichkeiten?
Also ein Use Case, der plakativ ist. Also ich finde unseren Automatisierungsservice Rechnungen schon sehr, also das ist eigentlich das Typische, das ist die typische, also ein typisches oder ein häufig auftretender Prozess in den Kanzleien. Man hat einen Beleg, der kann im Papier sein oder auch digital, es kann steuerlich relevanter Beleg sein oder auch eine Rechnung an der Stelle und ich muss irgendetwas von außen in dieses System, in das Startup-System reinbringen. Und das kann ich natürlich mir angucken und abtippen. Ich kann es aber auch, wenn ich digital bin, von dem Digitalbeleg abtippen und ich kann es aber auch direkt erkennen lassen. Ne? Und das zeigt aber auch wieder die hohe Relevanz des Zwischenschritts Digitalisierung an der Stelle. Und für mich ist das der Use Case, der auch zukünftig noch enorm viel Potenzial hat. Wir haben jetzt die E-Rechnung. Das heißt, digitale Belege müssen zukünftig auch ein strukturiertes Format dran haben. Das heißt, ich weiß, da steht ein Betrag, der heißt 12 Euro. Da steht ein Datum, das heißt 23.04. Ich habe diese Informationen, die ich sonst mühevoll rausklauben muss aus dem Belegbild, schon vorrätig. Und das ist dann wieder der nächste Schritt der Evolution. Ne? Dann habe ich nur noch die Struktur und da kann ich natürlich automatisiert mit einer sehr hohen Genauigkeit den Buchungsvorschlag erzeugen. Und die Frage ist natürlich, wie geht es dann weiter? Was ist der nächste Schritt an der Stelle. Ne? Also brauche ich noch diesen Übergang über einen Buchungsvorschlag oder kann es eigentlich nicht direkt in die Konten verbucht werden und kann dann nicht eigentlich automatisiert die Bilanz erstellt werden und der Abschluss? Und das denke ich schon. Und das finde ich eigentlich einen sehr plakativen Use Case, weil der natürlich auch beispielsweise für Steuern relevant ist. Wenn meine steuerrelevanten Belege, meine Spendenquittungen, meine Einkommensteuerbelege etc. ist ja das gleiche Schema. Ne? Und genauso ist es auch in der Lohnstammdatenvorerfassung. Da habe ich einen Sozialversicherungsausweis, ne? Da muss dann was abgetippt werden. Da habe ich eine Geburtsurkunde von meinem Kind, da muss irgendwas in die Welt wieder rein. Ne? Und das ist immer so das gleiche Schema, was sich unheimlich viel übertragen lässt. Und das finde ich eigentlich relativ plakativ und auch gut greifbar.
Ne? Wäre wahrscheinlich auch meine erste Wahl gewesen, diese Szenarien rauszusuchen. Mhm. Aber du wolltest ja ein paar Beispiele. Ja. Ein anderes Beispiel wäre im Bereich Anomalie, also Erkennen von Auffälligkeiten, was also das klassische Szenario ist. Ich mache eine Buchhaltung, ich mache das Controlling, ich mache einen Jahresabschluss und ich möchte wissen, ist da jetzt irgendwas Besonderes? Und wenn etwas Besonderes ist, wo kommt es her und wie erkläre ich es dem Mandanten, beziehungsweise wie erkläre ich es der Bank? Also in den Szenarien gibt es relativ viele ähnliche Fälle, über die wir nachdenken. Und ein anderes plakatives Beispiel ist sehr vermutlich das Thema fachliche Recherche. Also wenn wir uns angucken, was ist eigentlich der häufigst genutzte Use Case eines Steuerberaters oder einer Steuerberatungskanzlei, müsste man eigentlich sagen, mit ChatGPT heute, dann sagen sie, ich stelle eine fachliche Frage im Rahmen einer fachlichen Recherche. Und die Antwort ist unbefriedigend. Daran sieht man schon, dass dieser Use Case eigentlich auf der Hand liegt. Mhm. Und die Antwort liegt nicht darin, dass ChatGPT das hatte ich vorhin auf der Bühne schon gesagt, dass es ein Sprachmodell der Sprache kann, aber dass das Fachwissen nicht hat. Wir können aber das Fachwissen beisteuern und diesen Sachverhalt oder diesen Use Case bestmöglich ermöglichen. Also vielleicht auch dazu, ich spreche als UX immer vom mentalen Modell. Also wie gehe ich als Mensch eigentlich an diese fachliche Recherche ran? Und da ist ja die Wissensdatenbank nur ein Thema. Eine Angst oder ein Risiko, das man hat, ist, nicht alles berücksichtigt zu haben. Und ein Modell so zu trainieren, dass es mir dabei hilft, an alles zu denken und sicherzustellen, dass ich an alles gedacht habe und dann die entsprechenden Abfragen letztendlich zu starten. Ich recherchiere mal in Google, dann überprüfe mal die Gesetze, dann gucke ich mal, welche Kommentierungen es dazu gibt und dann mache ich dir eine Zusammenfassung, gebe dir die Quellen, so wie es Ines vorhin gesagt hat, und gebe dir als Mensch die Möglichkeit für aufgeklärte Entscheidungen. Wenn wir heute schon Christian Kaiser zitieren wollen, dann hilft KI einfach dabei. Aber sie nimmt dem Menschen Stand heute die Entscheidung ja noch nicht ab. Und das ist ein ganz realistisches Szenario, an dem wir ganz aktiv auch dran sind. Und mit Fraglea ja eine erste Version rausgebracht. Also es ist wirklich nur der erste Schritt letztendlich auf einer Reise, die ganzheitlicher werden muss und wird.
Hm. Und die Anomalieerkennung ist jetzt auch ein Use Case, der jetzt gerade frisch pilotiert oder rausgebracht wurde, den wir in dem Bereich der Wirtschaftsprüfung gemacht haben und immer ergänzt und die Erklärvariable, das heißt die Interaktion, also die Mensch-Maschine-Interaktion, die wird an Relevanz zunehmen und auch die Kompetenz der Menschen mit der Maschine zu interagieren. Man erlebt das vielleicht von sich selbst aus dem Privaten. Ich freue mich ja mittlerweile immer, wenn neben mir so ein Chatbot aufploppt, wenn ich gerade was suche und dann sage ich, ach, den frage ich mal. und man merkt aber auch schnell die Grenzen, wenn man den Chatbot so in die Enge treibt, dass er nicht mehr rauskommt aus dem Fragekonstrukt. Und das sind wir natürlich mit unserem Erkläransatz, gerade im Bereich Anomalieerkennung, einen deutlichen Schritt schon weiter.
Ich glaube, Gerd Leonhard hat mal gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. So, und was nicht digitalisiert werden kann, wird unfassbar wertvoll. So. Wenn ich mir das jetzt mal anschaue für das Modell eurer Kunden, eurer Genossen letzten Endes der Steuerkanzleien, dann würde ich sagen, okay, nachdem Ines, was du gerade schon ausgeführt hast, wird nicht nur die Belegerfassung vielleicht automatisiert mit einem Vorschlag, sondern im Grunde kann der ganze Prozess eigentlich so weit durch, dass am Ende ein Vorschlag für eine Bilanz da rauskommt. So, und der muss dann vielleicht nochmal mit anderen Tools validiert werden. Da muss dann nochmal geschaut werden, was sind die Besonderheiten, Anomalieerkennung. Aber im Grunde von dem Geschäftsmodell, was heute eine Steuerkanzlei macht, die Lohnbuchhaltung macht, die eine Bilanzierung macht und so weiter, würde ich sagen, da ist ein ziemlich hohes Potenzial an Automatisierung. Und dann brauche ich vielleicht am Ende nur noch für die letzten, weiß ich nicht, 10-20% Spezialfälle, was auch immer, muss ich eigentlich gucken, okay, wie gut ist das jetzt? Und dann gebe ich das durch und dann wird eine KI auf der anderen Seite der Finanzprüfung ihren Job machen und sagen, sind noch zu viele Anomalien drin oder nicht. Also da mache ich dann noch Beratung auf den Spezialfällen, aber eigentlich dieses Doing auch mit den Leuten, die vielleicht heute auch noch tatsächlich schon schwer zu finden sind, das kann ich doch eigentlich mit einem Bruchteil der Leute und ein paar Spezialisten machen. Oder ist das so falsch?
Ist ein realistisches Szenario. Ein Aspekt, was natürlich noch sehr, sehr wichtig ist, ist, in Deutschland gelten immer noch die Vorbehaltsaufgaben des Steuerberaters. Das heißt, die Haftungsfrage. Irgendjemand haftet dann hinterher dafür. Ist das jetzt richtig oder nicht? Aber am Ende des Tages ist das genau richtig, wie du es ausgeführt hast. Also wir werden hoffentlich in einen Zustand geraten, wo ein Großteil dieser repetitiven Aufgaben, sagen wir immer, automatisiert werden können. Und die Kanzleien sind ja, das kriegen wir immer wieder gespiegelt in den Kundengesprächen, heute schon am Limit. Ne? Und viele Mandanten finden gar keinen Steuerberater mehr. Ne? Und die da, also es ist noch Platz wirklich übrig, um das Ganze durch einen höheren Digitalisierungsgrad, durch einen Automatisierungsgrad auch noch wirklich besser durchzuführen, diese Aufgabe. Aber ich sehe das ist ja schon seit langem unser Credo zu sagen, also es wird weg von der reinen Deklarationstätigkeit gehen hin zu eher, ich bin der, Markus Agner hat es letztens gesagt, der CFO meines Mandanten und berate ihn eigentlich zu seiner Finanzierungssituation und die Beratungsgespräche gehen eher, wann machen welche Investitionen Sinn, etc.
Volle Zustimmung. Ich glaube, das Thema Kompetenz oder KI-Kompetenz wird extrem wichtig werden, gesellschaftlich, aber auch für den Berufsstand wie für jeden letztendlich. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu ergänzen.
Dann hätte ich noch so zwei Aspekte, die ich spannend finde, nämlich gucken wir mal auf die DATEV an sich aus eurer Sicht immer mit dem Thema der KI-Kompetenz und auch der Fähigkeit, diese Lösungen, die man sich denken kann, die man evaluieren kann, dann auch tatsächlich produktiv zu bekommen. Also ich glaube, du hattest in der Keynote so von, oder ich weiß gar nicht, wer es war von euch beiden, irgendwas so gesprochen, naja, wenn wir auf KI insgesamt gucken, manche reden, dann gab es den Winter, manche reden vom Frühling, was haben wir quasi jetzt? Wenn wir das mal sozusagen auf so ein Mikroklima DATEV sehen, also was herrscht denn hier? KI Winter, Frühling, Sommer, wo ist die DATEV eurer Meinung nach?
Na Moment, ist Frühling wieder, ne? Also in der Geschichte der KI gab es ja immer wieder diese Jahreszeiten und jetzt im Moment ist absolut Aufbruchstimmung, alles sprießt überall aus den Knospen und das ist der Frühling aktuell.
Würde ich absolut auch so sehen, ja.
Und keine Heuschnupfenprobleme?
Nein.
Die gibt's da. Nein, ist gut. Nein, natürlich gibt es die überall, aber ein Auftrag ist natürlich auch genau das, transparent zu machen und zu sagen, okay, was brauchen wir denn eigentlich, um das umsetzen zu können? Und gerade als Genossenschaft und mit Satzung und es gibt Dinge, über die man halt dann sprechen muss und sagen muss, okay, was können wir nicht und wo sind die Grenzen? Und es ist ja auch gut, dass nicht alles gemacht wird, was mit KI denkbar ist. Ethische Gesichtspunkte, moralische Gesichtspunkte, wie auch immer.
Wichtig
insofern ist absoluter Frühling, aber klar, gibt es Heuschnupfen in dem Sinne, ist schon eine gute Frage.
Aber wir alle fahren natürlich auch die Strategie zu sagen, lass uns die Frühlingsgefühle jetzt auch nutzen und genau die Schmerzpunkte, nennen wir es nicht Schmerzpunkte, aber die Punkte, die wir noch lösen müssen, auch aufzuzeigen. Mhm. Und da gibt es noch einige, das ist ganz klar. Also wir sind noch nicht AI-ready for Takeoff, aber die müssen jetzt halt angegangen werden. Und das geht aber wiederum nur um dadurch, dass man den Nutzen auch aufzeigt. KI um der KI willen wird nicht funktionieren.
Was mich noch interessiert ist, ich finde es ja ganz spannend, was für ein Konstrukt ihr in der Organisationsentwicklung jetzt gefunden habt. Denn vermeintlich irgendwie berührt KI alles und jeden, so mal ein bisschen pauschal gesagt. Ja. Trotzdem, wenn jeder so sein eigenes Ding macht, ist er vielleicht nah am Thema, nah am Kunden, aber irgendwie hat man zu wenig Synergieeffekte insgesamt. Wo, wie, also wie ist dieses Konstrukt jetzt mit dem AI Office auf der einen Seite, Generalize auf der anderen, den Workstreams, die ihr habt und so weiter. Mhm. Ist das ein gutes Konstrukt, das ihr jetzt gefunden habt und sagt, okay, so muss man es auch machen? Oder gibt es noch was, was da fehlt? Wie guckt ihr da drauf?
Also das ist schwierig zu sagen. Wenn man sich mit anderen Unternehmen auch unterhält, gibt es da alle Varianten von Organisationsmöglichkeit. Das Organisationsmodell, was wir nach Fit für die Zukunft gewählt haben, ist in gewissermaßen nah angelehnt an ein Standardorganisationsmodell, wie es in der Lehre auch vermittelt wird, wurde angepasst um unsere spezifischen Bedürfnisse. Jetzt ist es bei uns so, wir haben das AI Office schon langfristig gegründet gehabt, um halt auch diesen vorausschauenden Blick gewährleisten zu können. Nachdem der Hype uns alle miteinander überrollt hat, haben wir gesagt, okay, und die Nachfrage auch so stark seitens der Mitglieder da war, haben wir gesagt, da ist dieser Vorstandsauftrag entstanden, da müssen wir stärker investieren in das Thema. Und jetzt natürlich, wo wir die ersten Schritte gegangen sind und gesagt haben, okay, da sind die Potenziale und wir sehen, dass es relevanter ist, also dass es wirklich, wirklich ernst ist und man es nicht einfach aussitzen kann, diese neue Sau, die durch das Dorf getrieben wird, muss man jetzt sich natürlich fragen, wie gehen wir damit um? Und wie gesagt, in anderen Unternehmen, die einen höheren KI-Reifegrad haben, kann man sich das anschauen. Es gibt aber natürlich gewisse Unsicherheiten, gerade wie mit den umfangreichen Dokumentationspflichten des AI Act umgegangen wird, ist noch unklar. Und wir gehen jetzt den Weg, dass es wieder ein Vorstandsauftrag, ein AI-Programm, ein übergreifendes Team gebildet wird, was sich genau dieser Fragestellung unter anderem auch stellt. Und wir wissen schon, alles, was Zentralisierungstendenzen hat beim Thema KI, ist nicht zielführend. Also man muss den umgekehrten Weg hin, und das heißt, man muss KI in die existierenden Prozesse reinbringen. Die Prozesse können hier und da verbessert werden, ganz klar, aber alles zu bündeln und zu digitalisieren, zu zentralisieren, führt nicht zum Ziel. Und dieses Programm geht jetzt genau diesen Weg. Es wird einerseits angeschaut, was brauchen wir bei den Daten? Was brauchen wir in der Strategie? Was brauchen wir bei der IT und Infrastruktur? Was brauchen wir bei der AI Operation Readiness? Und was brauchen wir auch an Kommunikations- und Weiterbildungsmaßnahmen an der Stelle bis hin zu, wo hilft uns eine Organisationsanpassung? Und eine Organisationsanpassung um der Organisationsanpassung, ja, kann man machen, aber es muss ja am Ende des Tages zu einem Ziel führen. Und das jetzt, um über die einzelnen Bausteine klar zu machen, ist meines Erachtens genau der richtige Weg an der Stelle.
Ines hat ja den schönen Gesamtüberblick gegeben. Ich wäre ja Systemtheoretiker, wenn ich mich nicht mit Kundeneinbezug oder Kundenorientierung beschäftigen würde. Und ich sehe es eigentlich ganz pragmatisch. Wir sind auf eine Reise gegangen als Generalize-Projekt und haben gesagt, wir wollen generative künstliche Intelligenz in den Produkten umsetzen. Und haben relativ schnell auch zusammen mit dem AI-Office festgestellt, generative künstliche Intelligenz, das versteht der Kunde nicht. Und dann versteht er aber auch nicht, was ist jetzt eine KI und was ist eine generative künstliche Intelligenz und wo ist jetzt der Unterschied. Und eigentlich ist es auch scheißegal. Und wie soll ich sagen, iterativ zu gucken, was ist das, was die Organisation gerade braucht und was hilft dir, und da einfach gemeinsam diesen Weg zu gehen und zu gucken, wir haben ein Ziel vor Augen. Und das Ziel lautet, den Berufsstand bestmöglich zu unterstützen durch tolle Lösungen. Das ist mein Job, und das System so lange anzupassen, bis es halt funktioniert. Ich bin voll bei Ines. Ich glaube, es geht ganz viel um, eigentlich musst du die gesamte Organisation dahin bringen, dass jeder in seinem Produkt das denken kann. Also das Ziel ist nicht, dass der Alper sich hinsetzt und sagt, ich habe jetzt alle Use Cases gefunden für die Kanzleien. Jetzt macht mal, sondern wir machen das gemeinsam. Jeder Workshop ist gemeinsam, wir machen es mit dem AI-Office gemeinsam, wir machen es mit den produktentwickelnden Teams gemeinsam. Wir laden die Kunden dazu ein und versuchen gemeinsam diese Reise zu gehen und Anpassungen da zu treffen, wo sie nötig sind. Das wäre meine beste Antwort, die ich darauf geben kann. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es gerade läuft.
ich sag mal, die Frage, wie es jetzt hier auch weitergeht, wie Datev lernt und welche Rolle dann so ein Digicamp spielt, ist auch so eine von den vielen, die offen sind. Wie seht ihr das? Braucht eine Datev noch ein Digicamp in Zukunft für solche Themen, für solche Botschaften, die ihr habt, oder geht das auch anders?
Das ist ja gerade unser Credo an der Stelle. Die Kommunikation kannst du nicht ersetzen. Du kannst zukünftig, wenn KI eine stärkere Rolle in unserem Arbeitsalltag spielen wird, wird auch das Thema Kommunikation und Netzwerken zwischenmenschlich einen ebenso höheren Stellenwert erreichen. Und ich glaube, solche Formate dienen genau dazu, auf Augenhöhe mit jedem zu kommunizieren, in Kontakt zu treten, mit Menschen treffen, die man sonst nie kennenlernen würde. Einfach auch, also das ist ja es entspricht unserer Natur. Wir sind ein Herdentier.
Sind doch schon. Herdentier.
Ich nicht.
Kommt nur drauf an, wo in der Herde.
Ja, wo in der Herde. Ja, genau, richtig.
Auf der Bühne.
Ich habe ja damals das erste Digicamp mitgestaltet und mitentworfen. Und ich finde die Idee natürlich großartig, so etwas zu haben. Und gleichzeitig sagt der Systemtheoretiker in mir, dass es eigentlich egal ist, ob es ein Digicamp gibt oder andere Formate. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eher das, warum wir das tun und was eigentlich woran wir glauben und warum wir das tun. Und Systemtheorie sagt, oder Conways Gesetz, das Gesetz von Conway sagt, dass Produkte und Dienstleistungen immer so aussehen wie die Kommunikationsstrukturen eines Unternehmens. Also wenn du ein sehr hierarchisches oder siloisiertes Unternehmen hast, dann wirst du auch siloisierte Produkte bekommen, die Schnittstellenprobleme haben. Das haben wir lange Jahre bei uns beobachten können. Und wenn man die Kommunikation öffnet und zum Dialog einlädt und sagt, die kommen, sind die richtigen und wir laden auch Externe ein, kannst du das verändern in einer Organisation. Ich glaube, dass das Digicamp genau das geschafft hat und deswegen auf jeden Fall immer einen Platz in meinem Herzen und in der Historie auch der Datev haben wird. Ob es das Format gibt oder ähnlich andere Formate, das ist jetzt, glaube ich, erstmal gar nicht entscheidend. Also ich glaube, die Quintessenz wird immer bleiben und sollte auch bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Episode ist Teil der Podcast-Serie Das Datev Digicamp, Staffel 2, Organisationales Lernen Next Level. Wenn ihr mögt, findet ihr den Link zur kompletten Serie in den Shownotes.